Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer, Wachtberg Pech, im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Männer und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Heute Rudolf Leiding, Retter in höchster Not bei VW.
Arno Wahl für Radio Oldtimer im Gespräch mit dem Historiker Ingo Meyer über berühmte Personen in der Automobilindustrie. Herr Meyer, wir haben vereinbart, dass wir heute über Rudolf Leiding, dem Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, in den 70ern sprechen. Was können Sie über Rudolf Leiding erzählen?
Ja, ich erzähle erstmal über Rudolf Leiding, dass die Stadt Wolfsburg geschichtsvergessen ist. Denn man hat allen Menschen, die mal sehr positiv fürs Volkswagenwerk gearbeitet haben, zumindest eine Straße oder eine kleine Nebenstraße gewidmet. Aber eine Rudolf-Leiding-Straße oder einen Rudolf-Leiding-Platz findet man in Wolfsburg vergebens. Anders als in Kassel, wo man Rudolf Leiding auch anders sehen musste, weil er das Werk Baunatal eröffnet hat. Aber dazu komme ich später. Rudolf Leiding ist so die typische Karriere eines Menschen, der zunächst etwas Praktisches anfängt, nämlich Kfz-Mechaniker lernt, dann sicherlich im Krieg durchgehärtet wird und nebenbei das besucht, was man früher eine höhere technische Fachschule oder Ingenieurschule nannte. Und mit diesen beiden Dingen und seinem jugendlichen Optimismus über den überstandenen Krieg ist der Mensch, der dann in Klötzchen der Altmark, also gar nicht weit von Wolfsburg, weg geboren war, ins Volkswagenwerk gegangen und hatte dann damals von Nordhoff den Hinweis gekriegt, richten Sie mal mit die Produktion besser ein, damit das Fließband besser läuft. Das machte er dann auch schon ab 1949. Er war in der Produktion angestellt und organisierte mit einem guten Blick, den immer nur Praktiker haben, die damals noch rudimentäre Fließbandproduktion. Und Nordhoff fand Gefallen an diesem eigentlich stillen Pragmatiker Leiding. Und er hat den Leiding dann immer dahin eingesetzt, wo es notwendig war. Der Aufstieg in Wolfsburg in dieser Zeit nach dem Kriege war so unglaublich, dass das Werk ja permanent unter Platz Bedarf oder der Bedarf höher war als die Möglichkeiten und man hatte keinen Raum. Und insofern mussten Fertigungen, die sich nicht mehr in Wolfsburg rechneten oder die man da nicht unmittelbar brauchte, woanders hin verlegt werden. Und Volkswagen hatte ja nach dem Krieg als erste Firma ein großes Austauschprogramm gehabt. Also der Volkswagen Austauschmotor, der kostete damals ungefähr knapp 500 D-Mark mit Aus- und Einbau. Da hatte man für eine Stunde zu veranschlagen und das war der schlagende Erfolg. Also Volkswagen-Besitzer konnten ihr Auto aufpeppen, indem sie einfach einen neuen Austauschmotor oder einen Austauschmotor einbauten, der so gut wie neu war.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer.
Specials. Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Und das ging in Wolfsburg nicht mehr platzmäßig, weil dann auch noch die Hinterachsen und die Vorderachsen als Austauschteile dazu kamen. Und dann nahm man noch Generatoren, also Lichtmaschinen dazu und Anlasser. Und dann war es Leidings Aufgabe, diese ganze Produktion der Austauschteile nach Kassel zu verlegen. Dort wurde also fließbandartig, wenn Sie so wollen, ein großes Austauschreparaturprogramm gestartet. Und das fing, glaube ich, klein an mit 1000 Mitarbeitern. Leiding hat das alles von Henschel damals für Volkswagen gekauft. Ein paar Hallen standen da noch. Ein paar Hallen wurden neu gebaut und jede Menge Schutt musste weggeräumt werden und man fand immer wieder Bomben, weil die Engländer ja das Lastwagenwerk Henschel bombardiert haben und unter Leidings Büro wurde dann auch noch eine Bombe gefunden, die man auch noch wegräumen musste. Das also am Rande nebenbei. Aber er bewährte sich dort als der Mann, der das Volkswagen-Austauschprogramm praktisch auf die Beine gestellt hat und er war über 10 Jahre in Kassel und unter seiner Regie wurde das ein richtiges wichtiges Zweigwerk mit bis zu 7000 Mitarbeitern. Also das war für die Region Hessen-Nord, die damals arm war, schon in Baunatal eine große Leistung. Und das war Leidings Leistung, war dieses praktisch auf der grünen Wiese völlig abseits der Automobilproduktion so auf die Füße zu stellen, dass Austauschmotoren in die ganze Welt gingen und Austauschachsen und alles, was dazugehört.
Ja, Herr Mayer, ja. Da kann man so sagen, Generationen von jungen Leuten haben deshalb den VW Käfer als ihr Einsteigerauto gesehen, weil das völlig risikolos war. Wenn nämlich der Motor nicht mehr wollte, dann konnte man für wenig Geld ein neues Herz in den Wagen einpflanzen und weiterfahren. Und er lief und lief und lief. Das möchte ich am Rande einfach mal erwähnen. Ein Verdienst, was man mit dieser Person Rudolf Leiding verbinden kann.
Das waren so seine ersten Verdienste und ich möchte dazu eine nette Anekdote erzählen, weil Ihre Hörer sicherlich davon zehren. Norwegen war zu dieser Zeit ein guter Importmarkt für das Volkswagenwerk, aber die Norweger hatten noch kein Öl und schonten daher wie alle Skandinavier, wie Dänemark auch und Finnland auch, ihre Devisen. Und Autos waren sehr teuer und die wurden hoch versteuert. Also man musste den gleichen Preis, den ein Wagen ursprünglich mal als Importware gekostet hatte, zu 100% verzollen. Das heißt, aus einem Käfer von 5.000 Euro, für D-Mark wurde damals im Vergleichswert in Norwegen ein Wagen für 10.000 D-Mark. So.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
So, und dann kamen die Norweger mit ihren Käfern, die teilweise unter den schwierigsten Bedingungen dieser norwegischen Topografie und Straßenlandschaft 100.000 Kilometer hatten, nach Deutschland. Und da machten die Norweger eine Urlaubsreise. Und sie fuhren mit einem fast neuen Volkswagen zurück und das durfte der norwegische Zoll nicht bemerken. Sie kamen also nach Wolfsburg zu dem damaligen Großhändler Hotz und stellten einen Auftrag, der für uns Werkstattleute schier unglaublich war. Sie bauen einen neuen Motor ein, sie bauen eine neue Hinterachse ein und sie bauen eine neue Vorderachse ein. Das waren alles Austauschteile, die waren so gut wie neu. Aber sie durften nicht neu aussehen. Also hat man die Austauschmotoren genommen und alle Verkleidungsbleche, die Kühlbleche, die Heizbirnen, alles was daran ist, hat man vom alten Motor umgebaut. Nur der Kern, der neue. Das Getriebegehäuse wurde so ein bisschen dreckig gemacht und schmutzig gemacht. Und die Vorderachse, die wurde künstlich mit Salzsäure zum Rosten gebracht, sodass die mit einem neuen Volkswagen nach Norwegen zurückfuhren, ohne diese hohen Zollbedingungen auch für Austauschteile zu haben. Das vielleicht nebenbei, wie bekannt und wie begehrt die Austauschteile waren.
Hochinteressant.
Ja, jetzt aber zu Rudolf Leiding weiter. Ein Mann, der, sagen wir mal, so ein Werk aufbaut, ist auch gut für andere Dinge. Nordhoff hat ihn auch nach Amerika geschickt, um dort die Kundendienstorganisation für Volkswagen aufzubauen. Denn immer wenn die Philanthropen und alle andere Leute in den Zeitungen schrieben von dem gelernten Kfz-Mechaniker, um damit auf die proletarischen Wurzeln von Leiding hinzuweisen, dann kam natürlich genau an der Stelle sein gelerntes Wissen aus der Praxis ihm zugute und er hat eine Volkswagen-Organisation in Amerika gegründet im Bereich des Kundendienstes, die dem Volkswagen-Kundendienst ebenbürtig war. Sie wurde nachher fortgesetzt durch einen etwas smarteren jungen Mann, der aber auch aus Kassel kam. Das ist Hans-Dieter Deiß, aber das ist eine andere Geschichte.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Dann allerdings wurde der Mensch Rudolf Leiding zum Feuerwehrmann für das Volkswagenwerk. Volkswagen hat also Mitte der 60er Jahre von Mercedes die Audi oder die DKW-Werke sozusagen übernommen, die Aktienanteile. Volkswagen suchte damals überhaupt nicht nach neuen Autos, die wollten gar nicht etwas Neues machen in Ingolstadt. die suchten nur nach Produktionskapazität und haben dort in Ingolstadt Käfer montiert. Das wissen auch die wenigsten. Und Leiding wurde dann runtergeschickt nach Ingolstadt von Nordhoff damals, um zu sehen, was dort los war. Dort standen Tausende von unverkauften Zweitaktern auf dem Hof rum, die keiner mehr haben wollte. Dort waren Fahrzeuge in, na, wie soll ich das sagen, in der Entwicklung, die sicherlich nicht zukunftsträchtig war. Und Leiding hat da unten erstmal aufgeräumt. Dieses Werk war so ein Add-on-Approach nach dem Krieg gewesen. Es war alles nicht so durchorganisiert, wie man das in Wolfsburg kannte. Und Leiding ist abends einfach durch die Werkhallen gegangen, hat sich einen Fotografen mitgenommen und hat einfach fotografiert und fotografiert und fotografiert, hat da nur seinen Namen unter das entwickelte Foto geschrieben und das hat das am nächsten Morgen den zuständigen Abteilungsleitern vorgelegt, ohne Kommentar. Und wenn so ein Werk abends leer ist und keine Arbeiter da sind, dann sieht man alles, wie das verlassen ist, wie alles liegen bleibt, wie Arbeitsplätze nicht aufgeräumt waren und wie unordentlich das ist. Und da hat Leiding doch in kürzester Zeit viel bewirkt in Ingolstadt, die Fertigung aufgebaut und hat das Werk eigentlich vorangebracht. Dann kam natürlich durch die Fusion mit Mercedes-Benz ein Mensch zu... Nein, nicht durch den, Entschuldigung, durch den Kauf der Aktien von Mercedes kamen zwei Dinge von Mercedes zu der Auto-Union. Das war einerseits der formidable Motor, der später in den Audi eingebaut wurde. Da hat man aus einem DKW einen Audi gemacht mit dem Viertaktmotor. Und mit ihm kam der Entwickler dieses Motors, der damalige Konstruktionschef von Mercedes, Ludwig Kraus. Kraus und Leiding waren dann sozusagen das war eine mentale Einheit, die verstanden sich beide. Das waren beides Macher, die waren beides dem praktischen Blick für das technisch Elegante, aber auch Machbare verpflichtet.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Kraus hat dann praktisch weiterentwickelt bei Audi und unter der Ägide von Leiding. Und irgendwann kam aus Wolfsburg der UCAS. Es werden nur Autos konstruiert in Wolfsburg. Technische Entwicklungen finden nur dort statt. Audi soll einfach eine Produktionslinie bleiben. Und Leiding soll die DKWs und was danach rumstand aus dem Markt nehmen, über Mitarbeiter verkaufen, halb verschenken, aber ansonsten sich nicht an irgendwelchen Neuentwicklungen beteiligen. Dann war es aber so, dass Ludwig Kraus einfach unter dem Schutzmantel von Leiding in Ingolstadt heimlich ein Auto entwickelt hat. Denn die Implantation des Mercedes-Motors in einen DKW, der dann zu dem ersten Audi führte, war ja im Grunde nur eine provisorische Lösung. Ludwig Kraus als Ingenieur wollte den Gesamtwurf haben und dazu brauchte er zu dem Motor ein ganz neues Auto. Und das hat er heimlich natürlich gegen den UCAS des Volkswagenwerkes unter dem Schutzmantel von Leiding entwickelt. Und als das Auto fertig war, stand ein wunderschöner Mittelklassewagen auf den Rädern. Und dann musste natürlich eine Meldung nach Wolfsburg gehen, die da hieß, wir haben ein Auto gebaut. Und die kamen wie die aufgescheuchten Hühner von Wolfsburg nach Ingolstadt, guckten sich das Auto an und wunderten sich, was das für ein schöner Wagen war. Und Leiding sagte morgens noch zu seiner Frau, wenn ich heute Mittag wiederkomme, bin ich entlassen. Wenn ich heute Mittag nicht komme, haben wir den Audi durchgekriegt. Er ist also spät abends erst nach Hause gekommen und der Audi ist praktisch genehmigt worden von Wolfsburg zur Serie bei den Audi-Werken. Und ich habe selbst die Ehefrauen der Audi-Händler oder der DKW-Händler, die damals zu Audi- und VW-Händlern wurden, damals gesehen bei der Präsentation des Autos. Die konnten es gar nicht fassen, was ihr Hersteller da für ein tolles Auto auf die Räder gestellt hat.
Das war der Audi 60, oder?
Nein. Wir reden jetzt schon vom Audi 100.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Der Audi kam zunächst ohne jede Typenbezeichnung und war, wenn Sie so wollen, Audi 75.
Ja.
Der Audi 60 war eine etwas heruntergegrößte Version des gleichen Autos in der Leistung. Und dann gab es auch den Audi 90. Manche haben auch gesagt Super 90, aber das Prädikat gehört zu Porsche. Das war die gleiche, der gleiche Wagen mit 90 PS, während der Audi 100 ein völlig neues Auto war und 1968 oder 69 auf den Markt kam.
Herr Meyer, ich möchte jetzt mal was Ketzerisches aus meiner Jugend sagen.
Ja.
Diese Klasseautos, die ja gut fuhren, galten zu dem Zeitpunkt als die Schulmeisterautos.
Ja. Sie galten, also der kleine, ja, jetzt...
ich will Sie jetzt nicht irritieren,
aber... Nein, Sie haben ja recht, Sie haben ja recht. Audi stand für ein gut bürgerliches Auto und insbesondere später der Audi 80, heute Audi A4, ne, in der Ahnenreihe, wenn ich in der Ahnenreihe zurückkomme, ist es der Audi 80, der 72 kam, war praktisch als das Schulmeisterauto bekannt, der vorhergehende Wagen schon auch, aber da mussten sie schon ein gut verdienender Schulmeister sein,
ja.
Vielleicht Oberstudienrat ne, oder Studiendirektor schon, aber es war das Bürgermeisterauto in vielerlei Hinsicht, da haben Sie recht, weil man konnte oder wollte sich einen Mercedes nicht leisten, hatte aber fast etwas Vergleichbares für weniger Geld. Also wir wollen zurückkommen zu Rudolf Leiding.
Ja.
Rudolf Leiding hat also die Kraft und die Frechheit und das Rückgrat besessen, gegen diesen Wolfsburger UKAS, diesen Audi 100, durchzusetzen. Und man hatte von ihm eigentlich nur 150.000 Fahrzeuge pro Jahr geschätzt. Diese Produktion, die Nachfrage, brach alle Rekorde. Das war also Leidings erstes Meisterstück in Ingolstadt, also neben der Restrukturierung des Werkes und Reorganisation des Werkes, das Durchsetzen eines neuen, völlig eigenen Fahrzeugtyps, mit dem die Firma auch auf was Eigenes verweisen konnte. Und dann musste Leiding nach Sao Paulo, wieder Feuerwehrdienst, nicht? Der Mann war immer nur für Volkswagen im Sinne der Feuerwehr eingesetzt. In Sao Paulo war die Produktion zusammengebrochen, große Streiks, unordentliche Produktion, dann kommt noch ein Brand dazu im Volkswagenwerk. Also im Grunde drohte das Werk da wegzukippen. Und Leiding hat das innerhalb von 2 Jahren wieder auf Vordermann gebracht, hat die Produktion erhöht, hat die Effizienz erhöht, hat dort drüben Autos bauen lassen. Ja, natürlich richtig selbst Autos konstruieren lassen, ein wunderschöner Sportwagen, hat die Firma Karmann Ghia, die in Sao Paulo und Zweigwerk hatte, dazu verdonnert, bei den Sportwagen mitzuwirken. Also Leiding war nicht nur ein Produktionsmanager, sondern er hatte auch einen Blick für Fahrzeuge, die im jeweiligen Markt ankommen und gehen. Und wenn man heute die Sportwagen sieht, die in Sao Paulo gebaut wurden, die würden heute noch auf der Straße Freude machen.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Meyer, Wachtberg-Pech aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil über Rudolf Leiding.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.